Ich möchte euch heute Morgen alle ganz herzlich grüßen zu unserem Gottesdienst in der Freien Evangelischen Christusgemeinde. Und zunächst einmal möchte ich euch ein frohes und gesegnetes neues Jahr wünschen. Dankeschön. Ihr habt ja schon gehört und es sicherlich auch gelesen, die Jahreslosung, alles was sie tut, geschehe in Liebe. Jirko hat ja gesagt, dazu werdet ihr jetzt eine kleine, kurze Andacht hören. Das ist eine Herausforderung. Bei solch einem großen Thema. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Wir wollen das mal runterbrechen und sagen, mal so persönlich, wenn ich sage, alles, was ich tue, geschehe in Liebe, Freunde, da kommt mir das nicht so leicht über die Lippen und uns. Alles, was ich tue, was wir tun, ist es wirklich so, dass es in Liebe geschieht? Oder ist es nicht so, dass Menschen, Mitmenschen, ich sage es auch wirklich, Brüder und Schwestern eine Herausforderung sind? Und dass wir manchmal, wenn wir ehrlich sind, vielleicht Zähne zusammenbeißen, Grummeln im Bauch haben. Und diese Aufforderung, die Paulus dort an die Korinther ja sagt, am Ende seines Briefes, uns doch recht, recht schwer fällt. Ich kann euch sagen, entspannt euch. Wir haben es hier mit Paulus, der diese Worte schreibt, mit einem absoluten Profi zu tun, der die Höhen und Tiefen kennt des Lebens. Und er schreibt diese Worte an die Gemeinde in Korinth. Er hat diese Gemeinde gegründet, das wissen wir aus der Apostelgeschichte, und er hatte ein besonderes Verhältnis. Er war also anderthalb Jahre in der Gemeinde und die Gemeinde dort in Korinth wuchs, blühte auf, florierte. Man muss wissen, dass Korinth eine besondere Stadt war. Es war eine Hafenstadt und dort in dieser Hafenstadt, da traf sich also die ganze Welt, würden wir heute sagen. Ganze Welt, das war damals ja das Mittelmeer. Multikulti, wenn wir heute davon sprechen, das haben die damals alles schon gehabt. Da kamen die Glücksritter zusammen, die das schnelle Geld machen wollten. Und diese Stadt war erfüllt. Das war eine Spaßgesellschaft, so würden wir das auch heute bezeichnen. Da gab es diverse Tempel. Und in diesen Tempeln der damaligen Zeit gab es die Tempelprostitution. Spaßgesellschaft ist also auch keine Erfindung der Neuzeit, das war alles da. So, es war nur ein kurzer Einblick in diese Herausforderung. Korinth. Freunde, Hamburg ist da noch gar nichts gegen. Reeperbahn, wenn wir das also alles mal so uns vor Augen halten. Da ging es also wirklich heiß her. Würdet ihr da freiwillig hingehen und sagen, okay, Herr, hier baue ich Gemeinde? Ist das nicht in Ratzeburg schon schwer genug? Nein, der Herr hat ihn dorthin gesandt. Menschen bekehrten sich, brachen durch, bauten Gemeinde, hatten die besten Absichten gehabt, wie wir. Aber als Paulus weg war, was passierte da? Tja, da gab es ja die zwischenmenschlichen Probleme. Da gab es dann nur diese zwischenmenschlichen Probleme. Steht alles im ersten Korintherbrief drin. Diese Aufforderung, alles was ihr tut, geschehe in Liebe, schreibt er am Ende seines Briefes. Im Grunde genommen ist das eine Zusammenfassung dessen, was er ausdrücken will. Und ich finde das so grandios an Paulus, wie er seine Gemeinde jetzt abholt. Er schreibt dort im ersten Korintherbrief, Kapitel 4, sondern ich ermahne euch als meine geliebten Kinder. Das waren seine geliebten Kinder. Paulus erhebt nicht den moralischen Zeigefinger und sagt, was macht ihr da? Was tut ihr bloß? Aber er macht etwas anderes. Er deckt das alles auf, was in dieser Gemeinde an eine geistliche Schieflage, für eine geistliche Schieflage gesorgt hat. Er deckt alles auf und damit geht es los. Möchten wir nicht auch Veränderung haben? Möchten wir nicht auch, dass es in unserem Leben geistlich weitergeht und wir nicht immer nur so auf der Stelle treten? Wisst ihr, wenn man auf der Stelle tritt, dann ist man auch in Bewegung, oder? Ja, man ist in Bewegung. Aber bringt einen das weiter? Nein. Er möchte, dass deine geliebten Kinder sich weiterentwickeln. Und ich sagte ja schon, das Erste ist, es wird nichts unter dem Teppich gekehrt. Es wird nichts unter den Teppich gekehrt. Er arbeitet sich, lest bitte einmal diesen ersten Korintherbrief durch. Er arbeitet sich vor. Er arbeitet sich nicht an der Gemeinde ab. Das ist also grandios. Er arbeitet sich Schritt für Schritt vor und dann kommt er auf das Wesentliche, auf den Kern des Evangeliums, 1. Korinther Kapitel 13. Was steht dort im 1. Korintherbrief Kapitel 13? Ihr wisst ja, dieses 1. Korintherbrief Kapitel 13, wenn ich mit in den Sprachen der Menschen und der Engel redete, aber keine Liebe habe, so bin ich ein tönendes Erz geworden und eine schallende Zimbel. Im 1. Korintherbrief Kapitel 13 geht es nur um die Liebe. Es geht um die Liebe Gottes. Es geht um die Agape. Das stellt er jetzt in das Zentrum. Diese Liebe Gottes. Und er drückt es auch in diesem Brief und in allen seinen Briefen aus, wo die Liebe Gottes für die Menschen am sichtbarsten und am greifbarsten geworden ist. Sven, bitte das Bild. Ihr seht es. Ihr habt sicherlich alle schon einmal dieses wunderbare Bild gesehen. Kannst du das bitte? Ja, genau. Das ist der Altar in Colmar von Matthias Grünewald. Das ist die Kreuzigungsszene im Zentrum Christus, der Leidende. Rechts Johannes der Täufer und links Maria, Johannes und Maria Magdalena. Liebe Geschwister, liebe Freunde, wenn Paulus von der Liebe Gottes, von der Agape Gottes spricht, dann hat er dieses Bild vor Augen. Obwohl das erst 1500 Jahre später gemalt wurde. Aber ich glaube, diese Szene verdeutlicht es am meisten, wie die Liebe Gottes dort sichtbar und greifbar wurde. Unten seht ihr noch dieses Lamm. Und vor diesem Lamm, das erkennt man jetzt nicht so gut, steht ein Kelch. Steht ein Kelch und in diesem Kelch wird das Blut des Lammes eingefangen. Wir feiern heute das Abendmahl. Seht ihr, das, was Paulus dieser Gemeinde mitteilen möchte, liebe Brüder und Schwestern, ist, dass die Liebe Gottes nicht etwas Philosophisches ist, nicht eine moralische Herausforderung, etwas Humanistisches. Nun strengt euch mal bitte an. Die Liebe Gottes, das ist die ausgestreckte Hand. Ihr seht Jesus gekreuzigt. Geschwister, Das sind die offenen Arme Gottes. Denn warum hängt er dort an dem Kreuz? Weil er meine Sünde und meine Schuld getragen hat. Unsere Sünde, unsere Schuld. Ihr wisst, was die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die Priester geschrien haben. Wenn du Gottes Sohn bist, steig herab. Hätte es gekonnt? Hätte er es gekonnt? Ja. Aber was wäre dann passiert? Freunde, wir wären nicht erlöst worden. Er, der diese Macht hatte, hat die Macht dazu eingesetzt, um sich nicht zu profilieren vor der Welt, sondern um die Liebe des Vaters sichtbar werden zu lassen und sagen, ich trage deine Sünde und deine Schuld. Damit bist du nicht allein gelassen. Und meine Arme sind ausgestreckt. Noch einmal, wenn Paulus von der Liebe Gottes, von der Agape spricht, hat er das vor Augen. Und wenn wir uns jetzt in dieses Bild und dessen, was Christus für uns getan hat, hineinversenken, hineinziehen lassen, dann bekommt diese Aufforderung, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe, eine völlig neue Bedeutung. Die Liebe Gottes, sagte ich ja, will sichtbar werden, will greifbar werden am Kreuz, im Abendmahl, das wir feiern. Da wird diese Liebe Gottes sichtbar, greifbar, erlebbar. Wir nehmen sie in uns auf. Ich habe also jetzt so viel von dieser wunderbaren Liebe Gottes und es, wie gesagt, ich muss mich also bremsen, da gibt es noch so viel zu sagen. Aber was ist der nächste logische und konsequente Schritt, wenn wir sie erlebt und erfahren haben? Ja, danke. Die schön für mich behalten. Nein, weitergeben. Diese Liebe Gottes, das ist phänomenal. Das ist phänomenal. Je mehr du von dieser Liebe weitergibst, was geschieht? Umso mehr bekommst du. Umso mehr wächst sie in uns. Das ist also, das kann man nicht erklären, das kann man nur erklären mit dem wunderbaren Gleichnis der 5 Brote und der 2 Fische, die der kleine Junge, das steht ja extra drin, an Jesus weitergegeben hat. Wie viel blieben von diesen 5 Broten und den 2 Fischen übrig? Wie viel sammelten die Jünger ein? Wie viele Körbe? Ja, 12 Körbe. Wem gehörten diese 12 Körbe rechtlich? Genau, der hatte einen Besitzanspruch da drauf. Der ist damit stolz nach Hause marschiert. Freunde, wenn wir unsere 5 Brote, dieses wenige, was wir haben, hingeben, dann sollen wir reich beschenkt nach Hause gehen. Das ist die Überleitung jetzt zum Abendmahl. Wir brauchen immer wieder diese neue Kraft, diese Ermutigung, diese Erfrischung. Ich brauche sie. Ich brauche sie. Dass ich zum Tisch der Gnade gehen darf und sage, Herr Jesus Christus, hier wirst du sichtbar, greifbar, erlebbar, erfassbar. Ich brauche es. Und ich will dir ein Geheimnis sagen. Du musst es im Glauben tun. Du musst es im Glauben tun. Es gibt also auch Kirchen, da klingelt dann der Pastor. Ich verrate keine Namen. Und dann wird Brot und Wein in Leib und Blut verwandelt. Freunde, so ist es nicht. Der Glaube ist es. Der Glaube ist es, der es ergreift, wie diese blutflüssige Frau, die den Saum Jesu berührte und was geschah mit ihr? Sie wurde gesund. War es der Saum Jesu? Nein, es war die Kraft, es war der Glaube. Wir brauchen alle, wie gesagt, diese Ermutigung, diese Erfrischung, diese Auferbauung. Deshalb werden wir dieses Mahl feiern. Deshalb bieten wir auch heute wieder, Segnungsgebet an während des Lobpreises, dass man kommen darf, dass man sich segnen lassen darf. Und ich habe noch etwas vorbereitet. Jesus hat gesagt, den glimmenden Docht werde ich auspusten. Stimmt das? Was hat er gesagt? Den glimmenden Docht will ich wieder neu entzünden. Manchmal glimmt das bei mir auch nur noch so vor sich hin, die Liebe. Da ist nicht mehr viel. Und deshalb denke ich, auch als eine Symbolik, steht hier das wunderbare Licht. Und ihr habt nachher die Möglichkeit, ihr seht, es ist gar nicht so einfach, sich entzünden zu lassen. Sich von diesem, zu dem Licht zu gehen und zu sagen, Herr Jesus, hier bin ich. Die Welt setzt sich vor, macht gute Vorsätze am Jahresende. Was möchte man nicht alles im neuen Jahr erreichen? Und nach Tagen, manchmal sogar nach Stunden, ist das vorbei. Nix. Man macht im alten Trott weiter. Und das finde ich so schön. Liebe Geschwister und Freunde, als Kinder Gottes dürfen wir sagen, Herr, ich komme so, wie ich bin. Es glimmt nur noch. Aber ich brauche die Liebe Gottes, die mich neu entflammt, entzündet. Und das darfst du. Ich sagte es ja. Als eine Symbolik tun. Und so dürfen wir gemeinsam zu diesem Tisch der Gnade gehen. Paulus, ich sag ja, ist ein Profi. Er kennt seine Kinder, er kennt seine, wir würden sagen, so seine Pappenheimer. Auch im ersten Korintherbrief hat er uns ja die Worte übermittelt, die ich ja nachher auch wieder vorlesen werde, zum Abendmahl, die Einsetzungsworte. Und auch dort sagt er, Freunde, überprüft euch selbst. Er sagt, wer nun unwürdig von dem Brot isst oder aus dem Kelch des Herrn trinkt, wird schuldig sein am Leib und Blut des Herrn. Der Mensch aber prüfe sich selbst und so esse er von dem Brot und trinke aus dem Kelch. Sehen wir darin nicht die Größe? Er kehrt nichts unter den Teppich, aber er öffnet den Weg, nämlich zum Kreuz hin abzuladen. Der Mensch prüfe sich selbst und dann komme er. Und so will ich diese Einladung aussprechen. Du darfst, wenn der Heilige Geist dir also Dinge zeigt, bring sie ans Kreuz. Und hinterher hab auch den Mut, vielleicht Dinge in Ordnung zu bringen. Und deshalb beten wir auch dieses Segensgebet an. Aber dann komm, wirf dich in seine Arme und sag, Herr, alles, was ich tue, das will ich aus deiner Liebe heraus tun. Und wenn der Pegel sinkt, dann heißt das wieder neu, sich füllen zu lassen. Amen. Wir wollen jetzt das Lied singen und ich bete noch mit uns. Herr Jesus, und ich danke dir und ich preise dich dafür, dass du uns jetzt einlädst, zu diesem wunderbaren Tisch der Gnade zu kommen. Dass du, Herr, für Sünder gestorben bist und dass keiner, der sich in deine Arme wirft, wie der verlorene Sohn, fallen muss, sondern du hebst auf. Du vergibst, du reinigst, du heiligst und schenkst neues Leben, schenkst die Fülle. Und die wollen wir heute erleben und erfahren. Amen.